Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen. Zu Gast ist heute die Psychotherapeutin Alexandra de Carvalho, die sich seit einigen Jahren nicht nur mit Psychotherapie beschäftigt, sondern auch damit, wie Astronautinnen und Astronauten ausgewählt und auf Missionen vorbereitet werden. Zuletzt war sie Teil einer Mars-Mission-Simulation und in ihrem Buch Mission fühlen erklärt sie, was wir von der Weltraumpsychologie für unseren Alltag lernen können. Herzlich willkommen, guten Tag, guten Morgen, Alexandra de Carvalho.
Guten Morgen.
Ist ein Tag auf dem Mars einfacher oder komplizierter als ein Tag auf der Erde?
Ich würde ganz klar sagen, also auf dem Mars ist es deutlich komplizierter zu überleben als auf der Erde. Und das liegt zum Beispiel daran, dass wir dort nicht einfach Luft atmen können und einfach mal um den Block spazieren können, sondern dass wir dort in einer lebensfeindlichen Umgebung sind. Und auf der Erde, da ist das im Vergleich dazu relativ einfach.
Wäre das, was wir jetzt machen, so ein schlichtes Gespräch möglich oder worauf müssten wir da vorher achten?
Nee, das wäre überhaupt nicht so einfach möglich, denn gerade bei einer Distanz wie zum Mars müssen wir damit rechnen, dass wir eine Zeitverzögerung von 10 bis 20 Minuten pro Strecke haben. Das heißt, also wenn ich eine Frage gestellt bekomme, dann würde es eben 20 Minuten dauern, bis die Antwort wieder zurückgekommen ist. Das wäre also ein sehr stockendes Gespräch.
Schön, das habe ich noch nie erfahren, noch nie gewusst, dass offensichtlich die Übertragung von Schallwellen, das sind ja Schallwellen, die wir produzieren, dort anders funktioniert.
Genau, es ist einfach viel zu weit weg, ne? Und es dauert dann einfach länger.
Alexandra de Carvalho ist Psychotherapeutin und war im Frühjahr in Armenien Teil einer Simulation einer Mars-Mission. Können Sie uns erklären, wie man den Mars auf die Erde kopiert kriegt?
Genau, also was machen wir da oder wie kann man sich so eine Mars-Simulation auf der Erde vorstellen? Also ich bin Teil von einer Organisation, die das regelmäßig macht, also auf der Erde zu simulieren, dass wir auf dem Mars wären, und wir suchen uns dafür Umgebungen, die so ein bisschen lebensfeindlich wirken, also sowas wie zum Beispiel Wüsten oder auch Gletscher oder Höhlen. Und dort bringen wir dann ein Team aus 6 Analogastronautinnen hin, bauen dort ein Habitat hin und tun so, als wäre das der Mars. Das bedeutet, die Menschen dürfen eben nicht einfach mal vor die Tür gehen. Die Menschen simulieren dort Experimente, also fahren zum Beispiel mit dem Rover durch die Wüste und sammeln Gesteinsproben. Wenn das Habitat verlassen wird, dann nutzt man dafür einen Raumanzugsimulator. Also der schaut aus wie so ein Astronautenanzug. Genau, also so kann man sich das vorstellen.
Das heißt, es ist Big Brother nur sinnvoll?
Ja, also wir haben jetzt keine Kameras installiert, genau.
die werden doch aber irgendwie überwacht. Also irgendwie müssen doch Kameras da sein, oder? Also man muss ja wissen, was machen die in diesem, Sie haben gesagt, Habitat in diesem abgegrenzten Raum.
Genau, also wir überwachen den nicht. Das ist auch gar nicht in unserem Sinne, da die Menschen in ihrer Privatsphäre teilweise ja dann auch zu stören. Aber was wir machen, ist, dass wir permanent mit denen kommunizieren. Das heißt, wir haben auf der Erde, das war eben in Wien in dem Fall, ein Mission Support Center. Das kann man sich so vorstellen wie Houston. Und von dort aus kommunizieren wir eigentlich permanent über Chat mit dem Team auf dem Mars. Und das heißt, wir stellen den Fragen, wir geben denen aber auch ihre Arbeitspläne, also Flugpläne durch. Da steht dann sowas drin wie, um wie viel Uhr welches Experiment durchgeführt werden muss und wo die Daten abgespeichert werden, wann aber auch zum Beispiel Zeit für Freizeit eingeplant ist.
Und wenn diese Astronautinnen und Astronauten sagen, Wien, ich habe ein Problem und möchte mit Alexandra sprechen, dann wissen alle, jetzt geht es um etwas Charakterliches, um etwas Emotionales, oder?
Genau, also das kann auf jeden Fall vorkommen, dass die sich eben melden und tatsächlich irgendwie anfragen, dass die mit unserem Team kommunizieren wollen. Eben, was wir eben nicht machen, sind so sogenannte Live-Schalten, also wo wir jetzt mit denen tatsächlich in der realen Zeit kommunizieren, sondern auch wir nutzen dann natürlich eben Mails oder Chats, einfach um auch das zu simulieren.
Dass man diese 20 Minuten, genau, die Sie gerade beschrieben haben, dass man das auch wirklich simuliert und sagt, genau, du kannst mir jetzt nicht eine Frage stellen und 3 Sekunden später eine Antwort kriegen.
Genau, also das würden wir versuchen nachzustellen. Natürlich, also ausgenommen davon sind, ich sag mal, reale Notfälle, weil das einfach ethisch nicht vertretbar wäre, in einer Simulation eben da Menschen in Gefahr zu bringen. Aber wir versuchen, soweit es geht, tatsächlich alle Bedingungen zu simulieren.
Was sind das für Menschen, die sich auf so eine Mission einlassen würden? Denn die machen ja wahrscheinlich so einen Habitat-Ausflug nicht aus Jux und Dallerei, sondern die sagen wahrscheinlich auch, ich würde auch zum Mars fliegen. Was sind das für Menschen, die dieses One-Way-Ticket in Kauf nehmen würden und das Risiko eingehen, dass sie vielleicht auch nicht wiederkommen?
Genau, also erstmal muss man natürlich davon ausgehen, also wir planen oder beziehungsweise auch Raumfahrtagenturen planen, dass man die Menschen zum Mars schickt, aber sie auf jeden Fall auch wieder zurück zur Erde bringt.
Das ist ein schöner Plan.
Genau, also wir sind erstmal, ne, und tatsächlich Missionen sind ja auch so aufgebaut, dass sie möglichst sicher sind, also mit dem Ziel, dass die Menschen tatsächlich auch wieder zurückkommen und gesund sind. Aber klar, die Leute auch, die sich bei uns als Analogastronautinnen bewerben, sind Menschen, die auch sagen, ja, ich wäre interessiert dran, ob jetzt zum Mars oder zumindest mal ins All zu fliegen. Ne? Also die den Traum hätten, Astronautin zu werden, die das irgendwie spannend finden. Und das sind, also wenn man sich so vorstellt, wer sind diese Menschen, was sind das für Profile, dann sind das auch oft Menschen, die einfach viel Erfahrung auch in Gruppen haben, aber vielleicht auch in extremen Situationen. Also Leute, die in der Antarktis überwintert haben, Menschen, die zum Beispiel in der Bergrettung tätig sind. Von den Berufsgruppen her ist es total divers. Also wir haben Menschen, die irgendwie im medizinischen Bereich kommen. Wir haben Menschen, die irgendwie Ingenieurswissenschaften als Hintergrund haben. Also ganz verschieden. Und die aber irgendwie, und ich glaube, das verbindet alle, halt in ein Interesse an astronautischer Raumfahrt mitbringen.
Frau de Carvalho, ich habe jetzt so langsam ein Bild, wie das aussieht. Und trotzdem ist ein Bild für mich immer noch stärker. Nämlich das Bild, wenn wir an einem runden Tisch sitzen, Freundinnen und Freunde und irgend so ein Spiel spielen. Und man so kurz in dieses Spiel eintaucht, aber zwischendrin aufsteht und sich einen Wein holt, mal zur Toilette geht oder irgendeine oder einer vor die Tür geht und eine raucht. Das heißt, es ist immer noch ein Spiel in unserem Leben. Wie stellen Sie das an, dass dieses Habitat nicht zu einem Spiel wird und eben nicht zu Big Brother nur mit Überwachung ist falsch, mit Kontrolle und mit Checken, sondern dass es wirklich eine Simulation ist?
Genau, also ganz wichtig ist natürlich, dass die Menschen, die daran teilnehmen, sich auch darauf einlassen. Und was das aber erfahrungsgemäß gut garantiert ist, also wir suchen ja zunächst Teams aus, das machen wir meistens so 2 Jahre im Vorfeld. Das heißt, da durchlaufen Menschen einen mehrstufigen Bewerbungsprozess, der auch anstrengend, der also auch körperlich und psychisch anstrengend ist. Und das ist schon mal so die erste Hürde, um sich ja auch so ein bisschen zu committen, also zu sagen, ich möchte wirklich an diesem Projekt teilnehmen. Und dann gibt es eben im Verlauf der nächsten 2 Jahre wirklich viele Trainings als Gruppe, aber auch wo es darum geht, sich auf Notfälle vorzubereiten, die Experimente zu lernen. Also da fließt einfach wirklich viel Zeit auch einfach ins Land, die Menschen da rein investieren. Und ich glaube, man kann sich das so vorstellen, wenn man wirklich viel Zeit und Muße in etwas gesteckt hat, dann nimmt man es automatisch auch ernster. Also dann macht man nicht einfach das Fenster im Habitat auf, weil die Luft gerade stickig ist, wenn man weiß, das würde die Simulation jetzt brechen, weil man damit irgendwie ja auch die ganze Arbeit und den ganzen Fleiß, den man da reingesteckt hat, ja zunichte machen würde.
In welche psychologisch besonderen, vielleicht auch kritischen Situationen werden die Teilnehmenden gebracht von Ihnen?
Also das passiert ganz automatisch. Also wir haben natürlich, das eine ist natürlich, die Menschen müssen unter Stress arbeiten. Also das bedeutet, Stress ist zum Beispiel, wenn ich diesen Raumanzugsimulator trage, man muss sich das so vorstellen, ich kann da jetzt nicht einfach Luft atmen. Der wiegt 50 Kilo, also wenn man selber nicht allzu viel wiegt, dann trägt man...
Dieser Anzug?
Der Anzug wiegt 50 Kilo, der ist richtig, richtig schwer. Da ist ja ganz viel Telemetrie drin, genau.
50 Kilo?
Ja.
Das können ja manche Menschen gar nicht hochheben.
Genau. Und man hat auch noch so ein Exoskelett, das heißt, die Bewegungen, die man damit durchführt, die sind auch einfach viel schwerer durchzuführen. Wir simulieren ja die Bedingungen auf dem Mars. Und das ist sozusagen daran angepasst.
Ist da eigentlich Schwerelosigkeit auf dem Mars? Also werden diese 50 Kilo leichter?
Genau, also das muss man sich so vorstellen und dann ist natürlich der Punkt, dass wenn ich mir vorstelle, dass ich zum Beispiel dann durch eine Wüste gehe, jetzt also wenn man sich einfach auf der Erde mal denkt, wo ich eben dann ein Experiment durchführen muss, wie zum Beispiel mit einem Rover zu fahren oder einfach Steine vom Boden hochzuheben oder mir einfach die Schuhe zuzubinden, ne, und mich kaum bewegen kann, mich kaum ducken kann. Die Luft, die ich atme, ist natürlich auch schlecht. Ne, ich kann jetzt eben nicht wie einfach auf dem Mond zum Beispiel herumhüpfen oder wie auf der Erde einfach gehen. Ne, dann habe ich natürlich erstmal, also wir merken auch, dass die Menschen viel schneller erschöpfen, denen ist deutlich schneller heiß. Also wir haben immer wieder Probleme, gerade in den Wüsten, Husten mit Hitze, dass die Leute deutlich überhitzen, ermüden. Und genau, und das setzt natürlich komplette Teams wirklich unter Stress. Also wir können dann eben auch in den Telemetriedaten der Menschen eben messen, dass sie wirklich unter Stress geraten und dass wir zum Beispiel solche Experimente auch manchmal frühzeitig abbrechen müssen.
Das interessiert mich wirklich noch. Ist da Schwerelosigkeit? Vielleicht ist das jetzt wirklich eine ganz naive Frage, aber...
Nee, also es sind veränderte Luft- und Schwereverhältnisse, genau.
Okay.
Da ist dieser Anzug eben dran angepasst. Also man muss sich vorstellen, diesen Anzug, den wir haben, den würden wir so nie mitnehmen auf den Mars. Na, also der ist wirklich nur so abgebildet, dass der eben den Luftdruck auf der Erde simuliert.
Die Psychotherapeutin Alexandra de Carvalho ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Jahrgang 89, in Berlin geboren. Wie und wo sind Sie aufgewachsen?
Also genau, ich bin in Berlin geboren. Da stand noch die Mauer.
Mhm. Auf welcher Seite waren Sie?
Ich war tatsächlich in der DDR.
Okay.
Aber das hat nicht lang gedauert. Also 2 Monate später war das Thema ja erledigt. Und genau, meine Eltern sind dann ein paar Jahre später allerdings erst Richtung Rheinland-Pfalz gezogen. Da habe ich dann so meine Kindheit verbracht und bin dann in der Jugend, sind wir nochmal umgezogen. Genau, und seitdem bin ich irgendwie immer in Nordrhein-Westfalen gewesen.
Zugeschaltet aus Wuppertal, heute aus dem Studio in Witten. Arbeiten Sie in Ihrer eigenen Praxis? Was hat Sie als Kind begeistert, Frau de Carvalho?
Genau, also ich war ein total neugieriges Kind. Also ich bin immer auch noch eine neugierige Erwachsene, würde ich sagen. Aber ich habe mich wirklich für alle möglichen Themen interessiert, unter anderem natürlich auch Raumfahrt und eben auf so einer ganz kindlichen Ebene, wie man das halt macht. Also man findet dann Planeten toll, man findet das spannend, dass Menschen so weit reisen können oder das auch einfach tun, dass es irgendwie Sterne gibt. Genau, und ich war so ein Kind, ich glaube, wenn man mich so gesucht hat, ich war ganz viel in so Bibliotheken und habe irgendwie so Kinderbücher gelesen.
Mhm.
Ja.
Waren Sie in Sternwarten? Weil ich bin ja auch ein Kind der DDR, ich bin in Thüringen groß geworden, das Planetarium in Jena war meins, aber dann war es auch vorbei. Also wie haben Sie das angestellt, dass aus dieser Sternwarte diese Begeisterung immer weitergegangen ist?
Also ich war tatsächlich auch als Kind, es gibt ja total tolle Kinderprogramme, ne, die in so Sternwarten irgendwie durchgeführt sind, so Kinderführungen und irgendwie Erklärungsabende und sowas. Da bin ich auch relativ viel gewesen. Und ja, wie habe ich das so beibehalten? Also ich glaube, was ich immer gemerkt habe, ich habe ganz viele Interessen in meinem Leben, also wirklich sehr, sehr viele. Und das war aber immer was wiedergekommen ist. Also immer, wenn ich irgendwas darüber gelesen habe oder irgendwie einen Film gesehen habe oder sowas, habe ich immer gemerkt, dass es irgendwie eine Faszination in mir auslöst. Und das war immer so was Wiederkehrendes.
So ein Schlaubi-Kind. Ich habe da was gelesen oder ich habe da was gesehen, ich muss euch was erzählen. Waren Sie das?
Ob ich jetzt so schlau war, ist die eine Frage. Aber ich glaube, ich war so ein bisschen nervig auf jeden Fall. Das schon.
Es hat ja nicht geschadet. Wie kam es denn zu diesem Interesse an der Psyche des Menschen?
Ich frage mich immer, wie man sich dafür nicht interessieren kann. Das ist immer so mein Gedanke. Nee, also ich fand es immer total spannend, schon einfach zu sehen, okay, wie verhalten sich Menschen, aber auch was führt Menschen dazu, sich irgendwie, ja, also wenn die irgendwie eine extreme Situation erleben, eine Krise erleben, wie schaffen die es auch wieder da rauszukommen? Das fand ich einfach immer auch, natürlich bevor ich studiert habe, auf so einem Laienniveau total interessant.
Jetzt sind Sie Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Das ist diese Stelle, wenn man an so Schildern vorbeigeht und das in Innenstädten so sieht, an Eingängen, Name drüber und dann steht da jetzt bei Ihnen Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Können Sie das mal auseinanderdröseln? Was ist das eine, was ist das andere?
Ja, das ist immer, ich finde auch, der Begriff ist sehr lang eigentlich, ne? Also genau, Psychologin ist man, wenn man eben einen Bachelor oder einen Master eben abgeschlossen hat. Das habe ich getan. Also ich habe das erstmal ganz normal studiert. Und was man eben dann macht, ist eine weitere Ausbildung. Eben, also man kann sich das vorstellen, so wie eine Facharztausbildung. Dann wäre man als Ärztin, wäre man eben Neurologin oder Psychiaterin oder sowas. Und bei uns macht man eben eine 3- bis 5-jährige weitere Ausbildung, wo man eben dafür sich zertifiziert mit einer Approbation, dass man psychotherapeutisch tätig sein darf.
Sind Sie da ganz geradlinig hingegangen und haben gesagt, das ist es und nichts anderes? Oder haben Sie so Umwege genommen und immer wieder Schilder gesucht, die dann am Ende zur Psychologin und zur psychologischen Psychotherapeutin geführt haben?
Also ich glaube, geradlinig ist in meinem Lebenslauf gar nichts, aber also ich würde sagen, ich habe es sehr, sehr straight durchgezogen. Also ich habe wirklich in der kürzesten Zeit, in der man das alles machen kann, tatsächlich diese Sachen gemacht, aber ich habe währenddessen immer so Ausflüge gemacht. Und
wohin zum Beispiel?
Ja, ich kann jetzt einfach mal so ein paar Stichworte nennen. Mhm. Also klar, natürlich, Weltraum ist so eins, das sehr kräftig ist, aber ich hatte auch mal in einem Projekt gearbeitet an der Uni noch, das hatte mit virtueller Realität zu tun. Genau, ich habe, das passt natürlich schon auch dahin, ganz viel körperpsychotherapeutische Ausbildung und Weiterbildung gemacht, bin in dem Bereich auch viel tätig. Ich habe mal ein Jahr in China gelebt, also da sind irgendwie immer wieder so andere Pop-ups, nenne ich das fast schon, immer die in meiner Biografie so auftauchen.
Und was haben Sie da in China gemacht?
Das war noch tatsächlich im Studium und da habe ich so, das war ganz toll, da hat man über das DAAD einfach so ein Stipendium bekommen für dass man so ein Jahr lang im Ausland sein durfte und da habe ich dann mit autistischen Kindern gearbeitet. Das war total klasse.
Hm. Denken die Chinesen psychotherapeutische Ansätze wie die Europäer oder gänzlich anders?
Also ich kann das natürlich jetzt retrospektiv nur so aus meiner studentischen Sicht damals beurteilen. Also ich habe es als anders erlebt. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich da natürlich jetzt nicht so einen Facheinblick habe, wie ich den wahrscheinlich heute haben würde. Ich hatte den Eindruck, dass das ganze Feld natürlich viel, viel neuer dort war, als es jetzt hier, wo es einfach schon viele Jahre etabliert ist.
Und dieses Interesse für die Raumfahrt, ne, bedeutet das, dass sie zur Psychotherapie gekommen sind und dieses Interesse immer mitgenommen haben? Oder wären Sie eigentlich gerne selbst Astronautin geworden?
Also ich sage immer, ich bin ganz froh, dass ich nicht Astronautin bin, weil mir wird einfach schon beim Autofahren auf der Rückbank total übel. Also ich bin absolut nicht geeignet dafür. Aber ich finde, das ist gerade das Spannende an diesem, ich sag mal, Feld der astronautischen Raumfahrt, dass es eben nicht darum geht, unbedingt nur die Astronautin zu sein, sondern dass man ja auch mit dem, was man mitbringt, einfach so ein kleines Rädchen sein kann in diesem ganzen Unternehmen. Und das finde ich persönlich für mich schon total spannend. Also ich glaube, dass ich einfach als Psychologin, Psychotherapeutin viel besser geeignet bin, da etwas beizutragen, eben oder auch eben durch diese terrestrischen Simulationen, als wenn ich jetzt unbedingt die Astronautin wäre.
Die Psychotherapeutin Alexandra de Carvalho ist bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, um ins All zu fliegen. Das haben wir jetzt schon festgestellt, sind so besondere Voraussetzungen nötig, erst recht um zum Mars zu fliegen. Wie wichtig ist denn diese charakterliche Seite, um die Sie sich kümmern? Welchen Stellenwert nimmt die ein?
Also ich würde sagen, es nimmt einen hohen Stellenwert ein, weil mittlerweile sagt man, also natürlich Raumfahrtagenturen bemühen sich, dass Missionen technisch ganz sicher sind, ne? Also dass die Menschen irgendwie nicht gefährdet werden. Und das kann man natürlich so gut es geht irgendwie garantieren oder herstellen. Aber was natürlich ein Faktor ist, der nicht so einfach zu beeinflussen ist, ist eben, wie sich Menschen dann verhalten. Also wird denen langweilig, bekommen die Ängste, drehen die durch, geraten die unter Stress. Das sind natürlich Dinge, die wir im Vorfeld nicht immer ganz genau planen können. Und die dann aber natürlich dazu führen können, dass vielleicht eine Mission eben nicht so gut verläuft wie geplant.
Wenn Sie sagen langweilig, kommt Langeweile auf?
Also man muss sich das so vorstellen, wenn wir eine Reise zum Mars planen, dann könnte die möglicherweise 2 bis 3 Jahre eben in Anspruch nehmen, weil natürlich ist es weit weg. Man braucht einfach seine Zeit, um dahin zu fliegen. Und man schaut auch nicht eben jeden Tag wie von der ISS zum Beispiel auf die Erde runter, wo man einen schönen Blick hat, wo man irgendwie auch, das berichten ja auch viele Astronauten, immer dieses Gefühl von Demut entwickelt, wo man die Erde von oben sieht, sondern das fällt ja alles weg. Und das heißt, was wir brauchen, sind Menschen, die sich über eine längere Zeit selbst auf einem sehr kleinen, reduzierten Raum, nämlich zum Beispiel innerhalb einer Rakete, gut selbst beschäftigen können. Also das heißt, man sucht vielleicht gar nicht die Menschen, die jetzt total abenteuerlustig sind, weil die einfach nicht ausgelastet wären in dieser kleinen Umgebung, sondern man sucht eher nach Menschen, die vielleicht, weiß ich nicht, bei Netflix die gleiche Serie 10-mal hintereinander schauen können und es immer noch spannend finden.
Also man sucht ein gutes Team, weil, also fast wie im Sport, ne? Irgendwie 10 oder 11 Individualsportlerinnen oder Sportler, die richtig toll sind, müssen nicht zwangsläufig ein gutes Team sein.
Genau, also das ist eben das eine. Man sucht natürlich Individuen, wo jeder für sich gut für so eine Mission taugt, aber die Menschen müssen natürlich auch zueinander passen und als Team funktionieren. Und da sage ich zum Beispiel, es braucht eben nicht dann 6 verschiedene Führungspersönlichkeiten, sondern es braucht vielleicht 1-2 Menschen, die gut das Kommando angeben können, die vielleicht auch dann die Rolle der Commanderin oder des Commanders übernehmen. Aber es braucht zum Beispiel auch jemanden, der irgendwie sozial unterstützt, also auf einer, ne, oder jemand, der irgendwie gut darin ist, zu strukturieren. Aber es braucht auch Leute, die einfach ganz gut sind, zum Beispiel Aufgaben einfach auszuführen und einfach mal was delegiert zu bekommen und zu sagen, gut, ich mache das jetzt einfach.
Jetzt wissen wir, Menschen können nicht unfehlbar sein, so wie Sie es beschreiben. Die sollen bitte so wenig wie möglich Fehler machen. Wie weit kann man dieses, wenn Fehler entstehen, so eine gewisse Resilienz zu entwickeln, ne, und zu sagen, hey, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Wie weit kann man die Resilienz einer Person denn testen in so einer Situation, in so einem Habitat?
Also genau, wir testen die Menschen tatsächlich, was die eigene Stresstoleranz, Frustrationstoleranz angeht, schon im Vorfeld. Das heißt, das nimmt einen großen Teil unserer Selektionsprozesse ein, dass wir Menschen eben auch bewusst in stressige Situationen bringen. Also die müssen dann eben Aufgaben lösen, die schwer zu lösen oder vielleicht sogar unlösbar sind oder die einfach sehr schnell zu Frust führen. Und unser Ziel ist es eben dann zu schauen, wie reagieren diese Menschen.
Und die dürfen dann nicht wütend werden oder auf dem Tisch schauen oder jemanden, wir kennen das doch alle, du brüllst dich mal auf dem Flur an, drehst dich um und gehst weg und kommst eine halbe Stunde später wieder hin und sagst, ich habe es ja eigentlich nicht so gemeint. Wie ordnen Sie das dann ein? Darf das trotzdem passieren, so ein Zwist?
Also ich würde immer davon ausgehen, dass Konflikte absolut stattfinden dürfen und können, dass es einfach ganz natürlich ist, dass auch so ein Gefühl wie Wut oder Traurigkeit oder Angst auch ganz normales. Also ich würde jetzt niemals versuchen, dass Menschen das nicht mehr fühlen dürfen, sobald sie die Erde verlassen haben. Die Frage ist aber eine andere, nämlich, was ist die Emotionsregulationsstrategie? Also wie geht der Mensch dann damit um? Weil ich kann Wut ja als Gefühl fühlen, aber eben die Frage ist, haue ich dann auf den Tisch oder brülle jemand anderen an oder reicht es mir vielleicht auch einfach zu sagen, dass ich wütend bin und zum Beispiel dann Sport zu machen oder mit dem Gefühl irgendwie anders umzugehen, zu atmen. Ne? Also da suchen wir eher nach Menschen, die für ihre Gefühle, die sie haben, gute Regulationsstrategien auch mitbringen.
Achtung, und jetzt kommt meine Frage. Warum sind vergleichsweise viele Männer im All und nur wenige Frauen?
Ich glaube nicht, dass das tatsächlich an den körperlichen oder psychischen Fähigkeiten liegt, sondern teilweise einfach, ne, an Selektionsprozessen, wie die früher durchgeführt wurden. Dann gibt es aber auch, also das ist manchmal ganz lustig, zum Beispiel, ich weiß, dass aus der Luftfahrt manchmal einfach so Regularien gibt, wie groß ein Mensch zu sein hat. Hm. Ne, dass der irgendwie in ein Cockpit oder auch in ein Raumschiff passt und manche Frauen, die sind dann einfach kleiner. Also auch das sind einfach Faktoren.
Es gibt aber auch Männer, die sind für bestimmte Jobs zu groß. Ich erzähle von einem Freund. Nein. Gibt es Unterschiede im Verhalten? Männer, Frauen, haben Sie die festgestellt? Sind da Unterschiede zu erkennen?
Also es ist ganz spannend. Es gibt tatsächlich, fällt mir da gerade ein, dass es da also wirklich auch Studien, ich kenne jemanden, die hat da Studien zugemacht und die sagte auch, dass in diesen Simulation, also der hat tatsächlich auch in den Bereich reingeschaut, ist auch immer noch so ist, dass Frauen doch tendenziell eher immer so die Rolle der Versorgerinnen, der Kümmerer so ein bisschen übernehmen und Männer zum Beispiel eher darauf beharren, einen Weltraumspaziergang zu machen, also mit dem Anzug rauszugehen, was ja sozusagen auch das Coole an einer Mission ist.
So nach dem
ist.
Motto, ich mach das schon.
Genau, also das sind letztendlich die Ergebnisse aus diesen Studien. Aus unseren Teams würde ich das jetzt so einfach von der Beobachtung her nicht bestätigen. Also ich habe bei uns eher das Gefühl, und das finde ich ganz spannend, dass Gender sich eigentlich so ein bisschen ja reduziert oder einfach der Effekt von Gender, weil die Frauen, die wir dort haben, nicht unbedingt in ein Klischee von einer Frau hineinpassen oder in so ein Klischeebild. Und die Männer das genauso wenig tun, sondern ich finde, das sind sehr homogene Menschen in ihren Verhaltensweisen, wo irgendwie Geschlecht oder Gender einfach gar nicht so eine Rolle spielt. Das ist aber eben meine Beobachtung in Bezug auf unsere Gruppe. Genau, das mag in anderen Gruppen anders sein.
Alexandra de Carvalho ist zu Gast bei uns. Mission fühlen, was wir von der Weltraumpsychologie für unseren Alltag lernen können. Das heißt, so heißt das Buch, das sie geschrieben hat. Was können wir denn mitnehmen in unser Leben hier auf der Erde aus der Psychologie, die im Weltraum herrscht?
Also wir können eine ganze Menge mitnehmen, weil es natürlich viele Bereiche gibt, die wir erproben oder testen, die vergleichbar sind mit Bedingungen, die wir auf der Erde haben. Also es sind natürlich jetzt irgendwie nicht, ich sag mal, sowas wie die äußeren Umweltbedingungen, wie, weiß ich nicht, ein Drittel der Schwerelosigkeit auf dem Mars oder dass wir Sauerstoff nicht atmen können. Das sind jetzt irgendwie nicht Bedingungen, die wir hier nochmal erleben. Aber was vergleichbar ist, ist zum Beispiel, dass wir mit Teams arbeiten müssen. Ob wir jetzt auf der Arbeit in einem Team arbeiten, aber vielleicht auch in einem Familiensystem, einem Familienteam, mit dem wir irgendwie auch auf einem engen Raum möglicherweise zusammenleben müssen. Also manche Wohnungen erinnern ja in ihrer Größe an ein Habitat.
Sie meinen, das ist klein?
Genau, also wenn ich mir gerade so Wohnraumdichte in Großstädten anschaue, dann kommt das manchmal, glaube ich, ganz gut hin.
Mhm.
Das sind natürlich so Dinge, aber zum Beispiel ein Aspekt, den ich auch spannend finde und übertragbar, ist, dass die Teams bei uns natürlich mit sehr wenigen Ressourcen zurechtkommen müssen. Und das ist gerade, wenn man sich so Fragen wie Klimawandel und sowas anschaut, auch nochmal spannend zu schauen, naja, wie gehen Menschen eigentlich damit um und was macht es mit Menschen, wenn sie weniger von dem zur Verfügung haben, was sie eigentlich haben möchten? Ne, und dann sind natürlich so Aspekte wie, weiß ich nicht, Einsamkeit ist zum Beispiel auch ein Punkt, Langeweile, also alles ja Bereiche, die man übertragen kann.
Ja. Wenn Sie von so einer Mars-Mission zurück in Ihre eigene Praxis nach Witten kommen, da ist so Praxisalltag. Wie schwer fällt Ihnen das oder was müssen Sie überhaupt umschalten?
Irgendwie, also natürlich ist es ein ganz anderer Bereich, aber ich mag es total gerne, in beiden Bereichen tätig zu sein. Also alles hat was für sich. Ich muss sagen, ich könnte nie aufhören. Ich sage immer, auf der Erde ist natürlich alles, was ich mache, auf der Erde. Auf der Erde eben mit Menschen ja psychotherapeutisch zu arbeiten und so ganz alltägliche Probleme zu besprechen oder zu bearbeiten. Und ich mag es auch gerne mit diesen Teams, die in extremen Umgebungen sind. Und das Spannende, finde ich, ist aber auch, dass sich wirklich viele Themen dabei ähneln. Also es geht dann am Ende doch um ganz viele ähnliche Fragestellungen.
Vielleicht zum Beispiel um die Einsamkeit. Das haben Sie gerade angesprochen. Wenn Sie von der Einsamkeit im Habitat sprechen und ich von dieser Studie, die mir im Kopf ist, spreche, dass sich vor allem junge Menschen immer einsamer fühlen, dann ist es vielleicht ja deckungsgleich. Und dann kann Ihre Arbeit aus dem Habitat Ihnen in der Praxis in Witten helfen?
Genau, weil das Spannende ist nämlich, wenn man sich auch mal zum Beispiel Teams im All, also auf der ISS anschaut, da hat man schon vor vielen Jahren analysiert, fühlen sich Astronauten im All eigentlich einsam? Und man hat rausgefunden, nee, so stark ist dieser Effekt gar nicht. Also die fühlen sich nicht partout einsam, weil die irgendwie weit weg von der Erde sind. Und das liegt vor allem daran, dass trotzdem die Menschen dort qualitativ hochwertige Beziehungen führen. Und das machen unsere Teams auf der Erde auch. Also man ist umgeben von 5, 6 Menschen, mit denen man sich wirklich gut versteht. Und das zeigt uns, dass es gar nicht darum geht, wie viele Menschen ich in meinem sozialen Umfeld zur Verfügung habe, sondern ob die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, mir nahestehen, ob ich mich auf die verlassen kann, ob ich mit denen intime Momente auch mal teilen kann. Und das manifestiert viel eher das Gefühl von Einsamkeit. Also es gibt ja Menschen, die kennen ganz viele Leute, aber die fühlen sich eigentlich mit niemandem wirklich verbunden.
Wie baut man das auf?
Dass man sich verbundener fühlt?
Mhm.
Also ich finde, das, was bei uns ganz schön zu sehen ist, ist dieses gemeinsame Abenteuer erleben. Also unsere Missionen haben ja auch so ein bisschen was von so einem Zeltlager, sage ich immer. Ne? Also man übernachtet zusammen, irgendwie man frühstückt zusammen, man hat vielleicht die gleiche doofe Toilette, also Punkte. Und dieses gemeinsam auch mal intime Dinge teilen, sich auch mal morgens irgendwie sehen, wenn man vielleicht noch nicht frisch ist, sich auch mal in einer Lage erleben, wo es einem vielleicht auch gerade emotional nicht so gut geht, das schweißt Menschen zusammen. Und was wir natürlich haben, ist, die Menschen verbringen sehr viel Zeit miteinander. Ne? Also wirklich Tage, Stunden, Monate, in denen natürlich dann auch Beziehungen entstehen kann. Und das ist was anderes, als wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und mich irgendwie einmal im Monat oder einmal alle 4 Monate mit der Person für 2 Stunden treffe.
Wenn Sie das so sagen, die Arbeit in diesem Habitat, wenn es um eine Mars-Mission-Simulation geht und die Arbeit in Ihrer Praxis, wenn wir das nochmal aufeinanderlegen, ist das identisch, dass sich das Sprechen über die Psyche des Menschen oder sich damit beschäftigen in den letzten Jahren sowohl hier als auch dort verändert hat?
Also das Interessante ist, also gerade der Bereich Weltraumpsychologie wird immer mehr gesehen, auch von Raumfahrtagenturen. Also man hat zunehmend also das Gefühl dafür entwickelt, dass es eben auch wichtig ist, wie es den Menschen geht.
Weil da war ja immer ist ja eigentlich so ein Stigma drauf gewesen. Genau. Wenn unsere Großeltern gesprochen haben, dann haben die gesagt, jetzt hab dich nicht so.
Genau, ne? Und das, ich würde sagen, dass sich das tatsächlich in allen Bereichen stark verändert. Ne? Also es kommen natürlich immer noch Patientinnen zum Beispiel auch in die psychotherapeutische Praxis, die dann sagen, ja, ich bin ja eigentlich jetzt nicht verrückt oder sowas. Ne? Also die selber eigentlich damit hadern, dass sie gerade Hilfe aufsuchen. Aber es kommen auch viele, die sagen, ja, also ich habe auf der Arbeit erzählt, dass ich jetzt zur Therapie gehe und dass es völlig normal ist. Ne? Also ich würde schon sagen, dass das sich irgendwie verändert. Und eben aber auch im Bereich astronautische Raumfahrt, dass es einfach trotzdem auch, also dass es sich auch dort verändert und viel mehr Offenheit dafür besteht und irgendwie deutlich ist, dass auch gut ausgebildete Analogastronautinnen oder Astronauten eben psychische Begleitung brauchen, dass es völlig in Ordnung ist.
Die Psychotherapeutin Alexandra de Carvalho ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wann geht's eigentlich zum Mars? Wann wird diese erste Mars-Mission stattfinden? Was meinen Sie?
Boah, gute Frage. Also es gibt eigentlich in dem Feld der Raumfahrt immer so einen ganz lustigen Witz. Da sagt man immer in 50 Jahren und das hat man irgendwie schon seit ganz vielen Jahren gesagt, so gefühlt. Ne? Also es verschiebt sich immer nach hinten. Ich bin total gespannt. Also ich fände es total schön, wenn wir das noch erleben können.
Jetzt waren Sie in Armenien bei dieser Mars-Simulationsmission dabei. Wann gibt es für Sie eine Fortsetzung?
Also wir planen Missionen oder genauso Testsimulationen immer so im zweijährigen Abstand, da kann man so von ausgehen.
Und kommen dann exakt dieselben Menschen wieder zu Ihnen in dieses Habitat oder sind es dann gänzlich neue?
Also wir haben immer so einen Pool an Analogastronautinnen und dann schauen wir eben, wer aus diesem Pool nochmal mitmachen möchte oder auch gut dazu passt, aber wir selektieren auch immer wieder neue Menschen nach.
Und sind das dann wirklich... Also mit denen Sie dort arbeiten, sind das die potenziellen zum Marsfliegerinnen und zum Marsflieger?
Also ich wünsche es auf jeden Fall allen, die da mitmachen, weil ich das Gefühl habe, dass da wirklich viele Menschen sind, die talentiert und gut dafür geeignet wären. Aber das sind natürlich nochmal andere Fragen. Ne? Also, aber viele von den Leuten, die bei uns mitmachen, bewerben sich auf jeden Fall bei Astronautenselektion dann dafür. Also genau. Und das ist vor allem auch ein gutes Sprungbrett. Also wenn man sagen kann, ich habe schon mal auf der Erde sowas mitgemacht, ich habe schon mal eine Testsimulation mitgemacht, ich kenne die Bedingungen, das liest sich auf jeden Fall gut im Lebenslauf.
Das sagt die Psychotherapeutin Alexandra de Carvalho. Ihr Buch, das sie geschrieben hat, heißt Mission Fühlen, was wir von der Weltraumpsychologie für unseren Alltag lernen können. Ich kann es nur empfehlen. Ich danke Ihnen sehr und schicke Grüße nach Wuppertal, von wo Sie zugeschaltet waren. Ich habe noch Musik zum Ins Weltall träumen, nämlich Porcelain von Moby. Und ich schicke Ihnen herzliche Grüße und sage Dankeschön.
Sehr gerne.